Christi Jesu, des Sohnes Gottes, unseres Herrn und bald wiederkommenden Hauptes, heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg unter die Füße genommen haben und sind hierher gekommen. Gott wird Sie dafür segnen und Ihnen Erquickung, Trost, Kraft, Freude, Heil, Sieg, Gesundung und noch viel mehr schenken, als wir uns denken oder erbitten können. Denn Gott handelt immer über Bitten und über Verstehen, wenn wir ihm völlig vertrauen. Das Thema, das uns heute Nachmittag beschäftigt, lautet: Alle unsere Quellen sind in Gott. Ich muss euch ehrlich bekennen, dass ich diese Wahrheit schon Jahrzehnte weiß, mit meinem Kopf. Ich habe auch wohl einmal oder zweimal da oder dort drüber gedient, in Österreich oder in der Schweiz oder auch in Frankreich oder irgendwo, in Deutschland kaum, vielleicht an einem Ort höchstens. Aber es ist mir zu einem Auftrag geworden, mit großer Freude, euch heute Nachmittag über dieses Thema etwas zu sagen. Öffnet eure Herzen weit und ihr werdet mehr bekommen, als ihr geglaubt habt. Es wird sich gelohnt haben, hierher zu kommen. Wir beten. Du großer und wunderbarer Gott aller Gnade, Vater der Barmherzigkeit und der Herrlichkeit, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist, dass du dich nie und nimmer änderst. Alle deine Wege sind gerecht, aber alle deine Ziele sind Herrlichkeit. Lass uns das nie vergessen, wenn die Zeiten noch drangvoller, noch ernster, noch belastender werden, und das werden sie nach deinem Wort. Lass uns feste stehen. Lass uns mit Freuden aufschauen zu dir und all das viele Gute nehmen aus deinem Wort und dem Heiligen Geist und der Gemeinschaft der Gläubigen und Heiligen, was du uns geben willst. Herr, segne uns alle. Segne uns jetzt. Halleluja! Amen. Alle unsere Quellen sind in dir. Ich lese zunächst ein alttestamentliches und dann zwei neutestamentliche Worte. Und dann will ich gleich anfangen, mein Thema abzuhandeln. Punkt um Punkt. Quelle um Quelle, die in Gott sind, die aber unsere Quellen sind, unsere Quellen. Ich lese zunächst den letzten Vers des 87. Psalmes. Das ist ein Korah-Psalm. Ihr wisst, dass die Rotte Korah Rebellen, Revolutionäre waren, die Aaron und Mose stürzen wollten, um sich selbst an ihre Stelle zu setzen. Weil ähnliche Leute wie heute unsere, ein Teil unserer Jugend, die Korah hinten, oder die Rotte Korah. Und ihr wisst, dass Gott ein strenges Gericht über sie verhängt hat. Die Erde öffnete sich und sie fuhren bei lebendigem Leibe hinab in die Tiefe. Nur ihre Kinder und Enkel, die nicht, aber die sonst, die Leben, die eine Entscheidung gegen Gott getroffen hatten und gegen Mose und Aaron und die Führung, die fuhren bei lebendigem Leibe hinab in die Tiefen. Und was die in diesen Tiefen erlebten, davon singen die zurückgebliebenen Kinder und Söhne der Rotte Korah. Die erleben das irgendwie mit, denn es gibt ja Bande und Bindungen, seelisch-geistlicher Art, zwischen den Lebenden und Toten, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, von denen unsere Medizin und unsere Psychologie und auch unsere Theologie wenig weiß. Und da haben die hier oben auf Erden das mit und nacherlebt, was ihre Eltern und Großeltern oder auch Geschwister unten in den Tiefen erleben. Und deshalb sind die Korab-Psalmen, es gibt einen ganzen 11, sind eine erschütternde Darstellung dessen, was man, wenn man die Erde verlässt, erleben kann. Das sollten wir viel ernster nehmen. Viel ernster. Ich lese den letzten Vers. Singend und den Freudenreigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Das klingt ja nicht nach Totenreich und Hölle und Strafe und Tartaros und Gehenna und wie diese Orte genannt werden. Das klingt ja sehr positiv und fröhlich. Alle meine Quellen sind in dir. Das Wort mal zunächst und jetzt noch zwei Johannesworte. Ich lese jetzt Johannes 7, Vers 38 und 39a. Jesus stand, stellte sich, erhob sich und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Die Not des gegenwärtigen Zeitalters und der gegenwärtigen Menschen und der gegenwärtigen Jugend ist der tiefe Durst nach Leben, Freude, Friede, Reinheit, Kraft, Vollmacht, Herrlichkeit, ein tiefer Durst. Und unser größter Feind, das ist die Langeweile und die Untätigkeit und die Genusssucht. Das ist unser größter Feind. Viel Zeit und viel Geld ist das Schlimmste, was ein junger Mensch heute haben kann. Und das will die Regierung aber haben, um sie auf ihre Seite zu ziehen. Davon reden wir nicht. Wir haben höhere Politik. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers, das sagte er von dem Geiste, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Und dazu noch 4,14 aus demselben Johannes-Evangelium, das ist das dritte und letzte Wort, das ich einleitend lese. Wer irgend von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, wer mit Jesus wirklich in Lebensbeziehung, in Liebeseinheit, in Totalhingabe steht, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird auf keinen Fall dürsten im kommenden Äon, im tausendjährigen Reich. Denn das ist für Gesamt-Israel zunächst das Hochziel. Für eine Auswahl aus Israel ist der Leib Christi das Hochziel. Ich sage das andeutend, ich werde darüber heute und morgen noch euch Wunderbares zu sagen haben. Der wird auf keinen Fall dürsten im Äon, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm, wer glaubt, in ihm, in deinem Herzen, in meinem Herzen, in ihm eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Das heißt, wir sollen Quellenmenschen werden, wenn wir von dem Wasser Jesu trinken. Da haben wir nicht nur das Wasser aus der höchsten Quelle, aus dem Herzen Gottes, des Vaters, durch den Heiligen Geist, aus der Schrift, sondern dann werden wir selbst Quellenmenschen, dass etwas oft ohne unser Wissen und Wollen ausströmt und die Menschen es merken, der oder die, wir haben etwas, an innerer Kraft und Freude und Vertrauen. Und das ist was Wunderbares. Das merken die Menschen. Das spüren die Menschen. Und das ist das Geheimnis. Nicht, dass wir so mit Ach und Krach in den Himmel kommen und der Hölle entfliehen. Das ist ein billiges Evangelium für kleine Kinder. Das ist auch ein Evangelium. Aber wir sollen selber Quellenmenschen werden. Aus deren Herzen, aus deren Geisten, Leben und Wesen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann werden auch wir den Reigen tanzen und singen im Geiste und in der Wahrheit und werden sagen, alle meine Quellen sind in dir. Dann leben wir aus dem Herzen Gottes, gespeist von den Quellen, die in ihm sind und die das All erneuern. Und das ist das Hochziel für die Gläubigen. Ich will nur versuchen, meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, die Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich will versuchen, jetzt in dieser Stunde euch 12 dieser Quellen, die in Gott sind und die in uns hineinfließen, sodass wir selbst Quellenmenschen werden, sodass die Kräfte, die von Gott aus seinem Herzen in unser Herz kommen, dass das auch wiederum Quellen werden, die hineinfließen in die unsichtbare obere und untere oder auch in gewissen geringen Grad in die uns umgebende Umwelt. Das ist immer so gewesen. Es hat immer wenige Quellenmenschen gegeben, aber die sind da, sind auch unter euch hier. Und von diesen 12 Quellen, die aus dem Herzen Gottes kommen, in unser Herz fließen und uns zu Quellenmenschen machen, diese 12 Quellen will ich euch jetzt nennen. Sie sind wunderbar und gewaltig. Ich lese zunächst 2. Korinther 11, Vers 2 und gebe zu meinem ersten Punkt ein Zeugnis von dem heiligen Eifer Gottes. Der Eifer ist etwas, was uns treibt und treibt und erfreut und befähigt, Opfer zu bringen und selber zu vergessen. Liebe zu üben, Heil und Leben auszustreuen. Ja, heilige Eifer, die heiligen, ich will es mal modern psychologisch ausdrücken, die heilige Emotion, was uns etwas bewegt, etwas beglückt. Der heilige Mensch hat nichts mehr, was ihn tief beglückt, erfüllt und erfreut. Er hat es mit allem probiert, mit Essen und Trinken und mit Fleischeslust und mit Genussgiften und mit allen möglichen Dingen, bis hinein in die bewusste Dämonie. Sie wollen was haben, sie wollen Leben haben, sie sind nicht zufrieden mit dem. Sie wollen mehr als das, was jetzt in ihrem Besitz ist. Das ist bei den Jungen aufgebrochen und viele von ihnen, die haben es auch empfangen, durch den Glauben. Durch den Anfang eines Glaubenslebens. Ich kenne solche Leute. Man darf die nicht alle verurteilen. Ja, also jetzt die erste Quelle, die ich euch nenne, ist der Eifer Gottes. Und nun versteht ihr sofort, was ich sagen will, wenn ich euch vorlese, 2. Korinther 11, Vers 1, da schreibt Paulus, oder Vers 2, ich lese Vers 2 gleich, ich eifere um euch, mit dem ganzen Eifer meines Herzens. Sagt er so. Nein, so sagt er nicht. Er sagt nicht, ich eifere um euch mit meinem ganzen Paulus-Eifer. Er sagt, ich eifere um euch mit dem Eifer Gottes. Mit Gottes Eifer. Was also Paulus hier an Begeisterung, an Opferbereitschaft, an Einblick, an Ehrlichkeit, an Leidensfähigkeit hat, das hat er nicht aus sich. In sich selbst war der Paulus eine Null. Wenn ich auch nichts bin, sagte er. Er sagte, jawohl, er war der größte aller Sünder. Und dann sagte er, er war der geringste aller Heiligen. Aber zuletzt sagt er, wenn ich auch nichts bin. In sich war er nichts. Aber weil er Anschluss hatte an die göttlichen Quellen, kommt er ins Eifern mit Gottes Eifer. Und was uns in der paulinischen Briefliteratur entgegenschlägt, was uns diesen Mann so wunderbar und groß macht in seiner Schau, in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seinem Eifer, das ist Gottes Eifer. Ich eifere mit euch um Gottes Eifer. Wer ist also der, der den ganzen Eifer, die ganze Hingabe, die ganze Bewegtheit, die ganze Kraft und Seligkeit aller Wonnen in sich trägt? Das ist Gott. Und wer da Anschluss findet hat, diesen Zentraler, der bekommt das in sich auch. Der trägt in sich Gottes Eifer. Das ist die erste Quelle, die aus Gott fließt, in dich. Und wenn du dich hier ganz öffnest, dich von diesem Eifer Gottes füllen lässt, dann strömt diese Quelle aus dir. Dann wirst du ein Mensch, der von der Leuchtkraft Christi, die sich äußert in Freude und Zuversicht und Zeugnismut und Gesundung von Geist und Seele und Leib, die sich so äußert, die wird in dir fließen und durch dich. Wenn das nicht stünde, geschrieben stünde, wie ich eben durch diese drei Worte, das alttestamentliche und die beiden neutestamentlichen, euch bezeugen, wenn ich das nicht bis zur Stunde erleben dürfte, in meinem an und für sich kleinen, schwachen, armen Leben, das aber von Seligkeiten randvoll erfüllt ist, würde ich euch das nicht sagen. Ich will euch nur auf etwas hinweisen, was habe ich euch schon ein- oder zweimal gesagt, aber ich sage es euch auch jetzt. Ich verlasse nie den Zug, ohne meinen Mitfahrenden gesagt zu haben, ich wünsche ihnen eine angenehme Fahrt und wünsche ihnen, und dann halte ich ein, um ihre Spannung, als alter Schulmeister weiß man, wie man das macht, um die Spannung zu erhöhen, und wünsche ihnen, dass ihre letzte Fahrt, die sie unternehmen, um die sie sich nicht drücken können, keine Höllenfahrt mehr, sondern eine Himmelfahrt. Das ist das Wichtigste im Leben. Darauf kommt es an. Ob sie Millionär sind oder ein armer Mensch, spielt keine Rolle. Aber dass die letzte Fahrt eine Himmelfahrt wird, das ist das Entscheidende. Alles andere ist wertlos. Ich bin, obwohl ich seit einigen Jahren mit diesem Gruß aussteige, vorher habe ich andere Worte gehabt und vielleicht im vierten halben Jahr habe ich wieder andere Worte. Ich lasse mich da leiten von Gott. Ich bin noch nicht einmal ausgelacht worden. Ich habe aber viele Tränen gesehen. Tränen der Ergriffenheit, Tränen der Freude und viele Worte. Ja, ja, das müsste man wissen, ob man einmal in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das müsste man wissen. Sagt mir viele. Sagt, das können Sie wissen. Das dürfen Sie wissen. Schauen Sie mir die Augen. Ich weiß es auch. Ja, Ihnen sieht man das an, sagten dann viele von Ihnen. Ich habe mit diesem Wort wunderbare Erlebnisse gemacht. Also noch einmal. Wir dürfen und können mit Gottes Eifer, weil unser eigener Eifer gar nicht vorhanden ist, oder wenn er da ist, sehr gering und minderwertig ist. Wir sind müde Schnappschwänze. Ihr müden Menschen, ihr müden Kerle, hat Pastor Lippisch, der Katholik, der Jesuitenpater, uns zugerufen, in Worms, auf dem Marktplatz, hat eine Versammlung gehalten, kamen 30.000 Leute, und da hat die SPD eine Gegenversammlung gehalten, eine Hauptversammlung, und da kamen 30 Leute, und beim Pater Lippisch waren es 30.000. War dabei. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, ich wollte mit ihm ein paar Worte reden, wollte die Hand drücken, aber ich konnte nicht erwischen, es war nicht möglich. Meine Freunde, Gottes Eifer, zweitens, die zweite Quelle, die Sehnsucht Christi. Ihr habt der Christus Sehnsucht, so wie wir Sehnsucht haben nach irgendetwas. Ich lese Philipper 1, Vers 8 lese ich. Ich sehne mich, das heißt, ich sage doch auswendig, aber es steht in der Bibel, wenn es nachlesen, Philipper 1 sagt, ich sehne mich nach euch allen. Und jetzt sagt er nicht, mit meinem Bogen zu wachsen. Das sagt er nicht. Das ist zu klar. Das hat das Paulus, das ist auch, und das ist auch. Ich soll mich darauf haben, mit dem Herzen Christi Jesu. Wer sehnt sich also eigentlich? Sehnt sich der Mensch Saulus von Tarsus? Oder sehnt sich der Christus Gottes, sein Sohn? Der sehnt sich, der Herr Jesus Christus, der sehnt sich nach euch allen. Und jetzt kann ich mir denken, dass der eine oder die andere sagt, nach mir aber nicht. Ich bin so ein armer Tropf. Nach mir sehnt er sich nicht. Könnte ich mir denken. Ich sage euch, nach euch allen sehnt sich Jesus Christus. Ich habe ein kleines Erlebnis vom halben Jahr. Entschuldigt, ich weiß es nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Ein ganz kleines Erlebnis. In meiner Straße wohnt so ein kleiner Buchhändler. Ein kleiner Kerl, hat eine kleine Buchhandlung, ein bisschen betrübt und bedrückt. Ich habe ihn kaum gekannt, ich habe ihn nur gegrüßt, das war alles. Und eines Tages, da bin ich zu ihm gegangen, und da hat man ein Gespräch. Und da redet man, reden wir von der Sünde der Welt. Und da sagte er zu mir, hat mich gekannt. Weiß nicht, woher er meinen Namen wusste. Naja, ich bin bekannt in Worms. Da sagte er, Herr Höller, ich bin ein armer Sünder. Das weiß ich. Aber Sie, Sie sind ein Heiliger. Hat er mir gesagt, das Verkehrteste und Schädlichste wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, das bin ich. Da wäre ich als Pharisäer sofort erledigt gewesen. Und da sagte ich, hören Sie, Herr Krämer, so heißt er, Herr Krämer, ich bin nicht besser als Sie. Ich bin auch nicht anders als Sie. Ich bin, wie Sie, in mir ein Sünder, fähig zu allem Bösen, unfähig zu allem Guten. Aber zwischen uns zwei ist ein Unterschied. Der liegt aber nicht an mir oder an Ihnen. Der liegt darin, dass Jesus Christus, als er nach mir griff, meine Hände erfasste, dass er mich in seine Hände genommen und bekommen hat und ich den ganzen irdischen Dreck, die Sünde und die Sorgen und die Sehnsucht und die Angst, den Jammer losgelassen habe und habe eingeschlagen in seine Heilandshände. Das ist der Unterschied. Und sehen Sie, Herr Krämer, das will er bei Ihnen auch. Der greift auch nach Ihnen. Der Jesus hat Sie genauso lieb wie mich. Greifen Sie zu, lassen Sie sich erfassen von ihm. Ich weiß nicht, wie weit er es getan hat. Er grüßt mich nur immer sehr, sehr freundlich. Und Gott wird schenken, dass ich ein Gespräch mit ihm habe. So habe ich eine ganze Anzahl von Kandidaten auf meiner Liste wie diesen Buchhändler. Ja. Meine Freunde, die Sehnsucht Christi richtet sich nach seiner ganzen Schöpfung, aber die größte Sehnsucht richtet sich auf die Erstlinge, die Ja sagen, die er braucht als seinen Körper, als seinen Leib, als sein Organ, als sein Werkzeug, durch die er die Schöpfung zurückbringen will zu Gott. Das ist die stärkste Sehnsucht. Hier ist nicht ein Mensch, nach dem sich Christus nicht sehnt. Ja, du wirst sagen, ich bin aber ein Sünder. Ja, Jesus nimmt nur eine Sorte von Menschen an. Wen? Die Frommen? Nee. Die Pharisäer? Die Schriftgelehrten? Nö. Jesus nimmt die Sünde an. Sagt doch dieses Brot von allen, welche auf verkehrter Bahn auf verkehrten Wegen waren. Jesus nimmt die Sünde an. Ihr wisst, was uns retten kann. Das ist die Sehnsucht Christi. Drittens. das Begehren des Geistes. Ich habe erstens etwas gesagt von dem Eifer Gottes, dann habe ich euch was gesagt von der Sehnsucht Jesu, seines Sohnes, und jetzt sage ich euch drittens von den Begierden oder von dem Begehren des Geistes. Das ist der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist. Von dem lese ich euch vor in Jakobus 4, den 5. Vers. Dort steht geschrieben, meinet ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Glaubt ihr, dass es auch nur ein unnützes Wort in der Schrift gibt? Keineswegs! Die Schrift redet nicht vergeblich. Was die Schrift geschieht, was er zusagt, das hält er gewiss. Ihre Worte werden vergehen, aber seine Worte werden auf gar keinen Fall vergehen. So steht geschrieben. Meinet ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, der in uns Wohnung gemacht hat. Der Geist mit Neid. Ist der Geist, Gott, der Heilige Geist, neidisch? Der Neid ist eine böse Sache, ist eine Großmacht. Der Neid macht einem krank. Und deshalb sagt Gottes Wort, der Neid ist wie Gift in unseren Gebeinen oder wie Eiter in unseren Gebeinen. Der Eiter, eine eiternde, verborgene Wunde, die böse, böse Sache. Der Neid ist wie Eiter. Glaubt ihr das, so macht es der Heilige Geist? Nein, nein! Der Heilige Geist bemüht sich, all die Herrlichkeiten des Vaters und des Sohnes, die er verwaltet, auch in euch hineinzuströmen. Das ist sein Begehren, das ist seine Begierde, heißt das Wort auch nach dem Urtext. Die Begierde des Geistes ist nicht Neid, im Gegenteil Wohlwollen. Gott hat einen viel größeren und tieferen Lustgewinn, euch zu glücken und selig zu machen, als ihr selber es euch ausdenken könntet. Wenn ihr die kühnsten Pläne und Gedanken habt, wollt bald Millionär werden und dann Milliardär werden und wollt und so weiter, das geht ja ins Wahnsinnige hinein, was die Menschen alles wollen, wollen Gott gleich sein und wollen Gott von seinem Thron stürzen. Ja, das ist schon von Anfang an da gewesen, dieses Programm ist alles Neues. Aber Gott begehrt, dass wir all seine Wonnen und Seligkeiten teilhaftig werden. Und dazu hat er den Geist in unsere Herzen gesenkt. Der Geist, der begehrt, aber nicht mit Neid. Der hat keinen Neid, sondern der hat die höchste Freude, wenn wir glückliche und erlöste Menschen sind. Kein Menschen, kein Wesen, kein Engel hat so viel Interesse, dass jedes von euch ein überströmend glücklicher Mensch werde. Bei all seinen Führungen und Depressionen und Leiden, die über ihn zu kommen drohen, als der lebendige Gott, als der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das ist das dritte, die dritte Quelle. Und diese Quelle kommt dann in uns. Wenn wir dann einen Menschen sehen, da können wir gar nicht anders als den segnen. Wie oft habe ich gedacht, wenn ich ihn irgendwo fuhr, meinetwegen in der U-Bahn, da fand der vielleicht hat für den noch nie ein Mensch gebetet. Der ist vielleicht von einer Mutter unehelich geboren, die in Sünden lebte. Einen Vater kennt man nicht. Wie viele solche armen Menschen gibt es? Nie was gehört. Der Name Jesus unbekannt. Nie ein lebendiges Zeugnis vernommen. Oh Gott, ich bitte für den. Ich bitte für den. Ich habe erlebt, dass in der Straßenbahn, wenn ich für irgend so einen Armen tropf, der da saß, und zerknautschte an meinen Sohn, Freude, ohne Kraft, ohne Klarheit, ohne Schönheit, sondern hässlicher, armer Topf, dass ich für den gebetet habe, intensiv, Herr, segne den, ruh ihn an, der du die Elenden glücklich machst. Und auf einmal dreht er sich rum und ruht nicht eher mit seinem suchenden Blick, bis er mich gesehen hat. Das haben einige meiner Mitarbeiter auch erlebt. Das sind geheimnisvolle Kräfte der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes, von denen die sogenannte Wissenschaft nichts, aber auch gar nichts weiß. Das ist Gefühlsüberschwang, das ist Täuschung und so weiter. So erklären die das. Ah, wir wissen es besser. Begehrt der Geist mit Neid? Nein! Er begehrt voller Liebe, Sehnsucht, voll Wohlwollen und will euch die ganze Fülle, die im Vater und im Sohn ist, in das Herz von jedem Einzelnen legen, auch in dein Herz. Und wenn du das jetzt hörst, wenn jetzt dieses Wort in dein Herz hineingeht, dann wirst du, wenn du heimgekommen bist, niedergehen und wirst sagen, oh Gott, ich bin auch so ein ausgelauchter, missmutiger, von seinen Gefühlen hin und her geworfener Mensch, unbefriedigt und traurig, zur Schwermut neigend, manchmal mit Selbstmordgedanken kämpfend, ich bin ein armer Tropf. Lege deine Lichts- und Lebens- und Freudenkräfte in mein Leben hinein. Mach mich zu einem Quellenmenschen. Bete mal so. Bete mal so. Wirst nicht bereuen. Viertens. Jetzt sage ich etwas, eine andere Quelle. Das ist das Leben Christi, was Christus lebt. Galater 2,20, ein wunderbares, gewaltiges Wort. Und das lautet so, Galater 2,20, ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich habe es Gott verdient, ich sage, Herr, hier bin ich. Und als du gekreuzigt wurdest, da war mein Same in dir. Und da wurde ich mitgekreuzigt. Denn ihr seid aus Gott in Christo Jesu. Und alles, was er erlebt hat, habt ihr miterlebt, ohne es zu wissen. Ihr seid mit ihm gekreuzigt. Ihr seid mit ihm gestorben. Denn als Christus starb, starbst du auch, weil du in ihm warst. Wie ein Kindlein unter dem Herzen der Mutter stirbt, wenn die Mutter schwer verunglückt. Und als er auferweckt wurde, da seid ihr mit auferweckt worden. Und als er in die Himmel versetzt wurde, seid ihr seid mit ihm in die Himmel versetzt. Euer neuer Mensch. Er ist dort oben zur Rechten Gottes des Vaters. Ich bin mit Christo gestorben, gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was wir in uns tragen, das ist nicht unser Temperament, das ist nicht unser Leben. Unser eigenes Leben ist wertlos, ist ein Nichts. Aber Christus ist unser Leben. Christus ist unser Leben. Der lebt in uns, sein Leben. 12-jährigen Schülern habe ich vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in der Volksschule tätig war, habe ich erklärt, wie man Jesus aufnimmt. Und da steht einer auf, ein 12-jähriger Kerl, und sagt, Herr Heller, ich möchte ja ein braver, anständiger Mensch sein und nicht mehr lügen und stehlen. Aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, so sagte er es in diesem Ton. Mäuschenstille in der Klasse. Dann sagte ich, das glaube ich dir, mein Junge, denn ich kann auch nicht. Da gab es aber ein Aufmerken. Dann sagte ich, seht Kinder, ich habe mein Leben, mein Herz dem Herrn Jesus gegeben. Und da hat er mir sein Herz gegeben. Da ist er in mein Herz eingezogen. Und jetzt lebt der Heiland in mir. Und der kann nicht sündigen. Der kann nicht lügen und stehlen und Schlechtes tun. Das kann der nicht. Und so macht er es auch. Macht es genau so. Sagt, ich habe ja so ein böses, verlorenes Herz. Ihr hasst es. Ich will nicht mehr mit diesem bösen Herzen leben. Macht's mal so. So muss man das Kindern sagen. Und dann meint ein Theologieprofessor, könnte seinen Studenten der Theologie im 2. und 12. Semester etwas Besseres sagen als das, was ich diesem Buben gesagt habe. Nur mit dem Unterschied, dass es arme, verlorene Sünder in Dreck und Elend, wo dann die Mutter mit einem fremden Mann zusammen wohnt und er das miterlebt und wo der Vater entrungen wurde ist und so weiter, dass der das eher annimmt und reifer ist als die Herren Akademiker. Ich weiß das. das Leben Christi ist in uns, wenn wir unser eigen Leben mit all seinen Mängeln und Fehlern und Verkrampfungen und Belastungen herausgeben, offenbaren, unserem Gott sagen, uns davon lossagen oder lossagen lassen oder lösen lassen, dann zieht die Fülle des Lebens Christi, so wahr ich hier stehe und das Gottes Wort ist, in uns ein. Und da merken wir, nein, wir merken es oft nicht, die anderen merken es. Dann sind wir andere Menschen und tragen in uns eine Quelle, ein Leben, das nicht mehr unser Leben ist. Dann leben wir das Leben Christi. Dann lebt Christus sein Leben in uns. Habt ihr das verstanden? Ja, ein paar haben genickt, die haben es verstanden. Ja. Meine Freunde, aber ich will weitergehen. Fünftens, die Gesinnung Christi. Das ist was anderes als das Leben Christi. Gesinnung ist das, worauf man sinnt und worauf man immer wieder sinnt. Deshalb steht die Vorsilbe G davor. Die Vorsilbe G bindet Gleichartiges zusammen. Ein Wasser, nur ein Wasser ist ein Gehwasser. Und eine Wolke, nur eine Wolke ist ein Gehwolk. Und ein Sinnen und noch ein Sinnen und noch ein Sinnen, das ist eine Gesinnung. Versteht ein Kind? So habe ich Sprachlehreunterricht erteilt. Mit der Vorsilbe G. Und nun lese ich euch Philipper 2, Vers 5. Wo es heißt, die Gesinnung sei, und jetzt kommt ein Wörtchen, das heißt in. Das heißt wörtlich in. Aber wenn hinter dem N eine Mehrzahl kommt, dann kann es auch heißen unter. Entschuldigt, das braucht ihr nicht zu behalten, aber ich sage nur, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, als er auf Erden wandelte. Dieselbe Gesinnung, worauf hat Jesus gesinnt? Oder gesonnen, nachgedacht, was war sein Ziel, warum, wozu, wofür lebte er, auf dass die Schrift erfüllt würde, auf dass er seinen Weg ginge, sein Amt ausrichte, sich selbst als Opfer darbringe, für die Sünde der ganzen Welt, das war sein Ziel. Hat er es erreicht? Bankrott hat er gemacht zuletzt, gestorben ist er als Verbrecher am Kreuz und hat dadurch in diesem tiefsten Punkt die höchste Höhe erlangt. Er hat das Unrecht, die Sünde, die Schuld, den Fluch der Welt bezahlt, getragen und beseitigt im Kreuz. Darauf hat er gesonnen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das sind Dinge und dieselbe Gesinnung, dasselbe Nachsinnen soll auch, kann auch, will auch in uns sein. Oh Gott, was sind doch wir, was bin doch ich für ein armer Tropf, worauf geht denn unser Sinnen? Das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und wenn kein Wunder der Gnade geschieht, dann wird es immer böser. Aber die Gesinnung, die in Christo Jesu war, die sei in euch oder die sei unter euch, kann man auch sagen, auch übersetzen, das ist auch richtig, sei in oder unter euch. Die Gesinnung Christi, das ist Nummer 5. Jetzt haben wir schon 5 Quellen, die in Gott sind. Gott sinnet darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Lesen wir in 2. Samuel 14, 14. Der Verstoßene, wer ist das? Das ist sein Volk Israel. Der Verstoßene. Der Verstoßene, das bist du und ich, denn wir haben alle gesündigt und haben verdient, verstoßen zu werden. Der Verstoßene, das ist der Feind, die Quelle alles Bösen, auch der Verstoßene. denn jede Schrift hat eine siebenfache Deutung. Wem einmal etwas aufgegangen ist von dieser Wahrheit, der wird staunen, wie viele Schätze und Reichtümer für uns bereit liegen. Gott sinnet, dass wir nur morgen Mittag sagen, Bruder Ola, ich hab's getan und habe im gleichen Augenblick die volle Freude und Gewissheit meines Heils bekommen. Das haben ja schon viele gesagt. Ich wünschte, dass auch die unter uns, die das noch nicht haben, die noch gehemmt und belastet und gequält und missmutig und unzufrieden sind, dass die sagen können, meine guten, positiven Lebens und Freuden und Kraft und Segenswellen sind in dir. Und alle Quellen, die in dir sind, die werden auch in mir eine Quelle werden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist groß und wunderbar. Ich komme an Nummer 6. Ich rede jetzt von dem Glauben Christi. Ja, werdet ihr sagen, Glauben wissen doch wir. Ja, Jesus muss doch nicht glauben. Habt ihr eine Ahnung? Das Wort Glauben, das heißt Pistis, das heißt nicht nur Glauben als solchen, sondern das heißt Glaubensgehorsam. Und nun lese ich euch ein, das in der Schrift oft vorkommt, in Galater 2,16. Aber ich will, um meine 12 Punkte zu erledigen, will ich nicht stehen bleiben und da wunderbare Dinge zu sagen werden. Ich lese Galater 2,16 und da steht geschrieben, wir wissen, dass der Mensch nicht durch Gesetzeswerke gerecht wird, wenn er lauter gute Worte tut. Das geht nicht. Kann keiner. Gibt keinen Menschen, der nur gute Werke tut. War nur einer, der Herr Jesus. Der war aber auch kein Mensch, der war ja ein Gottmensch. Der war ja Gott. Aber wir haben alle versagt. Nicht durch Gesetzeswerke, sondern nur, und jetzt heißt es in den meisten Übersetzungen, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber es steht im Urtext, durch den Glauben Jesu Christi. Durch den Glauben Jesu Christi. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Und hoffe, dass ihr mich nicht missversteht. Ihr werdet nicht errettet durch euer Glauben. Euer Glauben ist eine armselige, wertlose Sache. Ihr werdet errettet und seid errettet durch den Glauben Jesu Christi. Weil er geglaubt hat für uns. Weil er im Glauben gehorsam war und ging ans Kreuz. Und ging in den Fluch. Und nahm den Fluch der ganzen Welt. Also auch deinen Fluch und meinen Fluch auf sich. Das war sein Glaubensgehorsam. Und durch diesen Glaubensgehorsam sind wir errettet. Der Grund unseres Glaubens liegt nicht in uns, liegt allein in ihm. Und dieser Glaube Christi, der soll in uns wohnen. Nur durch den Glauben Christi, der wohnt in uns, wenn wir Christus aufnehmen. Da wohnt nicht nur seine Sehnsucht in uns, und sein Leben und seine Gesinnung, sondern auch sein Glaube wohnt dann in uns. Dann können auch wir dem Glauben gehorsam sein. Und wenn es heißt, jetzt gehst du dorthin und es passt dir gar nicht, aber du weißt, Gott will es, und dann gehst du dorthin und bittest um Verzeihung und gibst etwas Gestohlenes zurück. Das kann man, wenn der Glaube Christi in uns wohnt. Ich könnte jetzt anfangen, einen Sack von Geschichten zu erzählen. Ich will keine Geschichten erzählen. Ich will das Wort Gottes in seiner ganzen Kraft und Tiefe und unendlichen Weite und Hoheit, das will ich euch sagen. Die Geschichten könnt ihr selber erleben. Ich könnte euch viele, viele Dinge, die ich selbst erlebt habe. Wenn man Christus im Herzen hat und will ihm gehorsam sein und hat mit ihm eine süße Vertraulichkeit, und redet mit ihm und sagt ihm alles und offenbart ihm das Letzte und Tiefste, dann erlebt man ein Wunder nach dem anderen. Hört euch! Ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit.
Was darf ich bis zur heutigen Stunde? Und werden sie erleben dürfen, bis der Herr mich zu sich nimmt. Ob das bald ist oder später, weiß ich nicht. Meine Freunde, das ist der Glaube Christi, der ist in uns. Der Gehorsam Christi ist in uns, indem wir unser Herz ihm öffnen. Und das ist die Quelle, Eifer, Sehnsucht, Begehren, Leben, Gesinnung, Glaube. Das sind alles Quellen, die im Vater und im Sohn und im Heiligen Geiste sind, aber auch, wenn sie in unser Herz kommen, wenn wir uns ihm öffnen, in uns eine Quelle werden, die ins ewige Leben fließt. Von einem Gläubigen sagt man, von allen Gläubigen sagt man das, der oder die haben etwas, das von ihnen ausströmt, das habe ich nicht. Das möchte ich auch haben. Oh, wie oft habe ich das gehört. Und kann jeder haben. Ich ändere meistens meine Verabschiedung, wenn ich sage, sehen Sie zu, dass Sie nicht in die Hölle, sondern in den Himmel fahren. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft er nicht. Das habe ich schon manchem reichen Protz gesagt, manchem katholischen Priester, aber auch manchen noch viel mehr armseligen Menschen in Gefängnissen und Zuchthäusern, im Zug und unterwegs. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft ja nicht. Alles andere ist auch Scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Oder die Mensch hat sich nach und klagt und dann kein wahres Vergnügen erjagen. Ja. So, jetzt habe ich noch 6 Stücke. Die Zeit wird reichen. Ich bin kurz vor 6 fertig. Siebtens, ich rede jetzt von der Hoffnung Christi. Hat Jesus geglaubt? Hat er geliebt? Hat er gehofft? Die Hoffnung Christi. Und jetzt lese ich ein Wort, leicht zu behalten. 1. Timotheus 1, Vers 1. Ganz leicht zu behalten. Das habe ich unbeschmissen vor 30, 40 Jahren, als ich es zum ersten Mal las. 1. Timotheus 1, Vers 1 steht geschrieben. Jeder Gott, unser Heiland oder unser Retter, Gott, unser Soter, unser Retter, und Christi Jesu, welcher unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist nicht eine Sache, etwa eine Million oder Mercedes oder irgendwelche Gaben und Güter der Welt. Oder eine Villa in Italien oder unsere Hoffnung ist viel größer. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Der ist unsere Hoffnung. Der ist unsere Hoffnung. Und jetzt sage ich euch etwas. Einige verstehen das. Und wir sind seine Hoffnung. Denn Jesus kann alles, was der Vater ihm befohlen hat, erst dann ausführen, wenn wir sein Körper, sein Leib aus den Heiden und aus den Juden, eine Erstlingschaft, wenn wir bei ihm sind, weil er ohne uns nichts, aber durch uns alles vollendet, sind wir seine Hoffnung und er ist unsere Hoffnung. Ein kleiner Junge, der aufwächst, er mal 4, 5, 6, 8, 10 Jahre wird, dessen Hoffnung ist sein Vater. Oh, das ist ein großer Mann. Er hat ein Auto und weiß alles und ist ein starker Mann und ist ein reicher Mann. Oh. Und die Hoffnung des Vaters, das ist der kleine 10-jährige Bub. Das ist das Gesetz der Rückbezüglichkeit. Seitdem ich das erkannt habe, das habe ich aus keinem Buch gelernt. Das habe ich aus einem Buch gelernt. Was steht da? Das Gesetz der Rückbezüglichkeit. Alles, was der Herr für uns ist, Jesus, meine Freude, haben wir alle schon gesungen. Jesus, meine Freude, haben wir alle schon gesungen. Wisst ihr auch, dass wir seine Freude sind? hat die Mutter ihr Kind lieb oder hat das Kind, wenn alles normal verläuft, seine Mutter lieb? Hat der Bräutigam seine Braut lieb oder hat die Braut den Bräutigam lieb? Beziehung und Rückbeziehung. Gott steht zu seiner gesamten Schöpfung in dem Gesetz der Rückbeziehung. Was er uns ist, sind wir in dem gleichen Augenblick, wo wir es ergriffen haben, unsere Freude, unser Heil, unsere Seligkeit, unsere Wahrheit. In demselben Augenblick sind wir das für ihn. Und wir von dieser wunderbaren, ja, ich will das Wort noch einmal gebrauchen, Intimität Gottes und Christi, nichts weiß, der kann ein eifriger, frommer Pharisäer sein, ein Bibelwisser, und viel mit Bibel stellen können. Aber von der Liebe Gottes, hat er noch nicht viel. Und davon sollen wir erfüllt werden. Setz der Rückbeziehung. Ich erwähne es am Rande, ich will aber bei meiner Disposition bleiben. Die Liebe Christi, die Rückbeziehung Christi, sind wir eben, siebter Punkt. Jesus Christus, oder Christus Jesus, welcher unsere Hoffnung ist, er ist unsere Hoffnung. Es gibt keine größere Hoffnung als er selbst. Unsere Hoffnung ist weder Amerika, noch Russland, noch Japan, noch China, noch sonst etwas. Unsere Hoffnung ist er. Er. Jesus Christus, unsere Hoffnung. Und wir sind seine Hoffnung. Und die Hoffnung der ganzen Schöpfung, der Ktisis heißt es in der Bibel, die Hoffnung der Schöpfung, das ist der Christus als Haupt und Gliedern. Der Jesus als Haupt. Der männliche Teil der Gemeinde aus den Heiden und der weibliche Teil aus Israel. Der wird jetzt gebildet. Das sind Geheimnisse. Das sind wunderbare Dinge. Wenn wir tief erfasst haben, das zerschmilzt unser Herz vor Freude, ja, dann wollen wir, anstatt an uns zu denken, ins Meer dieser Gottesliebe uns versenken. Jetzt rede ich von der Liebe Christi. Ich habe euch von dem Glauben Christi gesagt. Ich habe euch von der Hoffnung Christi gesagt. Jetzt sage ich von der Liebe Christi. Ich lese zwei Verse aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Ein Zeugnis von der Liebe Christi. Dort steht geschrieben, die Liebe des Christus oder Christi, ist dasselbe. Christi oder des Christus, Genitiv, Wissenfall. Die Liebe des Christus treibt uns oder drängt uns, indem wir halt so nur haben, dass alle, die alle gestorben ist, der Jesus nämlich, für uns. Und damit alle gestorben sind. Dadurch, dass er gestorben ist, sind wir im Geist und Glauben auch der Welt und der Sünde und am Ich gestorben, haben gesagt, Herr Jesus, du allein, du sollst es sein, du und kein anderer. Dazu drängt uns, nicht unsere Liebe. Wir haben ja gar keine. Wir sind ja Egoisten. Wir wollen ja nur genießen. Wir wollen reich sein, wir wollen gesund sein, wir wollen geehrt sein und angesehen sein. Wir wollen Wunder geben haben und sind dabei die ersten Tropfen. Ich habe manches Mal Brüdern gesagt, die Millionär waren, du bist aber ein armer Kerl, mit dir möchte ich nicht tauschen. Ja? Und die waren ja nicht böse. Einer davon war Pfarrer. Aber die Liebe Christi drängt uns. Was ist das, was Herrliches und Wunderbares? Jetzt knüpft den 15. Vers. Und er ist für alle gestorben. Zu dem Zweck, dass die da leben, nicht für sich, sondern für den Leben, der für uns gestorben ist. Wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann sagen wir, worüber will ich nur dich leben? Du bist das Leben, du bist das Heil, du bist die Freude, du bist der Friede, du bist die Herrlichkeit, du bist alles. Und ich bin ganz, ganz einfach drauf. Aber du hast mich lieben, hast mich erlöst. Und jetzt will ich auch dir gehören. Jetzt will ich dein sein. Diesen Liebesbund gilt es täglich zu erneuern. Ich erneuere den täglich. fängt damit an, dass ich morgens um halb zwei oder halb drei oder auch schon um eins meine Bibel nehme, meine, nicht die da, das ist meine Predigtbibel, meine Bittbibel. Das lese ich im Bitt ganz genau und küsse sie dreimal und dann lese ich und erneuere meine Hingabe. Ob bin der glücklichste Mensch von der Welt. Ich lege ein Zeugnis ab. Geht ja mir vor. Ja, ich werde ja allmählich immer älter. Ja. Immer jünger. Die Liebe Christi. Das war nach, jetzt kommt Nummer 9. Wir sind nach der Schrift von Natur aus untüchtig. Wir taugen nichts. Wir sind, jeder ist auf irgendeiner Art und taugen nichts. Von Natur aus. Und nun steht geschrieben, dass wir tüchtig gemacht werden, indem wir die Tüchtigkeit ergreifen. Und wo bekommen wir die her? Wo bekommen wir die her, die Tüchtigkeit? Von einem Studium, von Yogi-Übungen, von irgendwelchen. Da werden ja so viele Dinge empfohlen. Vom Sport, durch Olympia, wird dadurch Deutschland ein tüchtiges Volk, durch die Olympia-Theater, was ihr da macht. Glaubt doch, dass die nicht. Unsere Tüchtigkeit, ich will nicht gegen die Olympiade sagen. So, seid mir stolz darauf, wenn ihr wollt. Ich habe aber was Großes! Auch mein Stolz! Auch meine Frau! Nicht jetzt allein! Die Frage war, woher kommt unsere Tüchtigkeit? Das war bei ja auf die Olympiade. Ich sage es euch, woher die kommt. 2. Korinther 3, Vers 5. Hört mal gut zu. Da steht, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken als von uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist aus Gott. In meiner Bibel steht von Gott. Im Urtext steht Ektotheon, aus Gott. Unsere Tüchtigkeit ist aus Gott. Wenn du deshalb irgendwie einen Beruf nicht erfüllen kannst, den du solltest, als Ehefrau oder Ehemann, als Kind oder Eltern oder Großeltern, in deinem Beruf oder irgendwo, dass du merkst, ich bin ein Tollpatsch, ich bin untüchtig, ich taugen nicht, ich bin ein Versager, ich bin ein Querschläger, mein Leben ist wertlos. Ach, das habe ich früher immer gemeint. Immer gemeint, dass ich nur armselig, obwohl sie besten Zeugnisse hat, ja, alles Unsinn. Nein, unsere Tüchtigkeit ist aus Gott. Oder wirklich aus dem Gott. Und so wird man ein tüchtiger Mensch. Da kann man lieben, tragen, schweigen, vergeben, segnen, und er lebt eine Gebetserhörung nach der anderen. Tüchtig, ein Zeuge Jesu Christi zu sein, tüchtig in dem Bereich seiner Möglichkeiten, zum Lob seiner Gnade etwas darzustellen und zu leisten. Ob das ein flüchtiges Lächeln ist, ein freundlicher Händedruck, ein kurzes Wort, ein Zeugnis für Jesus, kommt es gar nicht drauf an. Unsere Tüchtigkeit ist nicht aus uns selbst, das kommt da, die ist aus Gott. Alle meine Lieben, auch die Quelle der Tüchtigkeit ist aus dir. Alle meine Lieben sind in dir. Und wenn sie in mich fließen und in dich, dann werden wir Quellenmenschen. Das ist wahr. Das sind nicht die großen und gewaltigen, das sind die kleinen, verborgenen, die leuchtenden, stillen Menschen, die Segen des Lebens gehen. Das ist die Tüchtigkeit. Nummer 10. Die Sanftmut und Blindigkeit fehlt uns von Natur allen. Der moderne Mensch ist geneigt zum Explodieren. Das sieht man ja an den Regierungen, das sieht man an unserer rebellierenden Jugend. Wir neigen dazu zu explodieren. Schon kleine Kinder, neulich habe ich von 3 Jahren in Kirche selber geschlagen und haben ein Gesicht gemacht und mit Fäusten geschlagen. Dann sagte ich zu der Oma, was ist denn mit deinem Kerl? Was? Dann schreiten wir so. Ja, weil er nicht seinen eigenen Willen bekommt. Der wollte irgendetwas und die Oma, die wollte das nicht, weil das nicht gut war. Und er hat ja getobt. Und da sagte ich, wenn Sie den jetzt nicht bändigen mit seinen 3 Jahren, Mit 13, mit 23, mit 30 bettigen Sie ihn nicht mehr. Ja. Begeben Sie nicht seinen Willen. Ich habe euch oft erzählt, wie ich beobachtet habe, wie Kinder mit ein paar Monaten ihr Spielzeug auf den Boden warfen vom Kinderwagen und haben dann gespannt gewartet, was geschieht. Und die Mutter hat es gegeben zum ersten Mal und hat gesagt, jetzt aber nicht mehr, ich gebe jetzt nicht mehr, wenn du es hinauswirfst. Zweiten Mal, dritten Mal, wird es vier, fünf Mal hinausgeworfen und die dumme Mutter, die hat sich immer wieder verloren. Und kein Wunder, dass dies das missrät, das sind die, die habe ich beobachtet, in meinen Augen. Ja, habe ich kein Buch drüber gelesen. Da geht's los, da geht's los. Was sind das für ernste Dinge? Wir sind alles schiefgewickelt, wir sind alle missraten. Mit uns allen taugt es nichts. Aber Jesus hat uns täglich zu jedem guten Werke geschickt. So steht es geschrieben. Oh, das hat mein Herz erfüllt, ich freue mich. Zu jedem guten Werke geschickt, zu jeder Aufgabe. Unsere Sanftmütigkeit und Gelindigkeit ist nicht existent. Das heißt, auf Deutsch gibt es überhaupt nicht. Wir sollen aber und müssen sanftmütige und gelindige Menschen sein, die etwas ausstrahlen von der Gütigkeit und Freundlichkeit. Was macht man denn da? 2. Korinther 10, Vers 1, bitte. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch meine Sanftmütigkeit und Gelindigkeit. Heißt es so? Wie heißt's? Sie haben gar keine Bibel bei sich. Durch die Sanftmütigkeit und Gelindigkeit des Christus. Des Christus. Unsere Sanftmütigkeit und Gelindigkeit gibt es von Natur aus nicht, aber Christus war sanftmütig, von Herzen demütig. Und dessen Gelindigkeit und Sanftmütigkeit fließt aus seinem Herzen in unser Herz, denn Christus wohnt in uns und damit auch seine Gelindigkeit und Sanftmütigkeit. Und wenn wir das wissen, wenn wir das glauben, sagen wir, Herr, deine Gelindigkeit und Sanftmütigkeit ist doch da. Lass mich doch erkennen. Und lass mich ein freundliches Wort sagen. Nicht schütteln und fluchen, nicht probieren. Wie es der natürliche Mensch macht. Wettern und donnern. Nein. Durch die genannte Sanftmütigkeit und Gelindigkeit Christi ermahne ich euch oder ermuntere ich euch. Da werden wir munter, werden ermahnt. Wunderbar. Noch 2 Punkte, ich bin am Ende. Erstens, die Wahrheit Christi. Da gibt es ja noch eine Lüge Christi? Nein. Er kann nicht lügen, Gott kann nicht lügen, Jesus kann nicht lügen. Er kann nicht an der Sünde zeigen, konnte er sagen. Aber bei 116. Psalm steht ein schreckliches Wort, das habe ich manchmal unter die Nase gehalten. Das lautet, alle Menschen sind Lügner. Ja. Alle Menschen sind Lügner. Aber der Jesus war Gott. War kein Mensch wie wir. Er war Gottes Sohn. Und er war kein Lügner. Und die Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die Wahrheit Christi, will in uns wohnen. 2. Korinther 11, Vers 10, lese ich vor, dass es hier geschrieben steht. Die Wahrheit Christi ist in mir. Gott sie in ihm. Darum. Aber es ist auch in uns, wenn wir unser Herz täglich neu öffnen, täglich neu weihen, wenn wir täglich das, was die Katholiken nennen, Gewissenserforschung treiben. Katholiken haben manche gute Sache. Oh, ich habe liebe Freunde, sind Katholiken. Ja, wir haben Leben aus Gott. Glaubt ja nicht, wir hätten es allein. Oh, ja nicht. Die Wahrheit Christi ist in mir. Aber meine Gewohnheit, was ich jetzt wahrhaftig sein kann, wahrhaftig heißt ja eigentlich wesenhaft, wirklich, was um uns her seine Welt der Lüge, das ist nichts Wesenhaftes. Der Saal, der steht vielleicht über das tausendjährige Reich noch, der Saal. Aber nach dem tausendjährigen Reich, da kracht es zusammen und geht kaputt, denn da wird die ganze Erde und alle ihre Werke zertrümmert. Aber ein Teil erst in der Transatzzeit, nur ein Teil, der Saal bleibt dann stehen. Ja, aber einer geht auch kaputt. Der ist nicht wesenhaft. Wesenhaft, das ist allein in Gott und bleibt bestehen. Aber wir dürfen dieses Wesenhafte in unser Herz aufnehmen. Und dazu gehört auch die Sanftmütigkeit, die Gerechtigkeit, die Tüchtigkeit, die Liebe, die Hoffnung, der Glaube, Gesinnung, Leben, Begehren, Sehnsucht und das Eifer, das alles sind wesenhafte, wahre Dinge. Sie sind in Gott und wenn wir uns ihm öffnen, sind sie auch in uns. Deshalb sollten wir immer wieder sagen, Herr, Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir zu einem Gefäße, zu einem Werkzeug, zu einer Heimat, zu einer Wohnstätte werden. Die Wahrheit Christi ist, kommt in uns. Das ist das Elfte gewesen. Und jetzt kommt das Letzte, ach ja, das Schönste. Das Eigentliche unserer frohen Botschaft und zuletzt. Johannes 15,11. Also macht man einmal euer Herz weit auf. Es heißt in Johannes 15,11 folgendermaßen. Dies habe ich, der Jesus, zu euch, zu seinen Jüngern, geredet, auf dass meine Freude in euch sei. Auf dass meine Freude, die Freude Christi, ja, dass sie strahlt und durchleuchtet, auf dass die in euch sei. Und eure Freude jetzt vollkommen werde. Die vollkommene Freude im Vollumfang soll und wird in uns wohnen. Die Freude Christi, die völlige Freude Christi. Dass meine Freude, heißt an einem anderen Platz, an einem anderen Ort, völlig in euch sei. Auch die Freude hat ihre Heimat im Herzen Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Herrn Jesus und des Heiligen Geistes. Da ist die Heimatstätte der Freude. Außerhalb von Gott gibt es keine wesenhafte Freude. Sag das den jungen Menschen. Sag das. Sag das. Wo eine glaubende, betende Mutter ist, da wird es auch erkannt. Ich schließe, indem ich ein kleines Erlebnis erzähle, von schon lange her, aus Karlsruhe. Die einzige Tochter einer unglücklichen Ehe, der Vater war Lud, ein Ehebrecher, und die Mutter war gläubig. Und die einzige Tochter erklärte eines Tages, als sie so 16, 17 Jahre alt war, Mutter, ich gehe auf den Fasching. Die Mutter, die war ganz erschreckt. Denn die hatte seitdem mit der Mutter gebetet und der Bibel gelesen und war nicht das frommes Mädchen, kam auch später zum lebendigen Glauben. War meine Seelsorge und ist ein prächtiger Mensch geworden. Also die erklärte, ich gehe in Fasching. Sagt die Mutter, liebes Kind, tu das nicht. Tu das nicht. Das ist Sünde. Ja, und der Vater, was macht denn der? Schrecklich. Also sie hat sich ein Kostüm geschneidert und hat dann ja, sich maskiert. Mutter hat nichts mehr gesagt, sie hat nur noch geweint. Ist dann mit ihrem Hintermantel, ist sie den Auto, Mutter, tschüss, verdammt, erst nach. Als sie da reinkam, hat den Mantel abgegeben, und als sie dann reinkam, den großen Saal, und hat dann den Zigarettengestank, und das Parfum, und das Geschrei, und das Gejohle, und die unzüchtigen Bewegungen und Handlungen der Leute gesehen, dann hat die einen solchen Ekel, eine solche Angst bekommen. Und er sagte in ihrer Stimme, daheim, deine Mutter, die kniet jetzt an ihrem Bett und betet für dich, dass du nicht hier untergehst und genauso wirst wie die hier. Gefäße des Teufels in der Sünde. Und dann ist sie wieder an die Garderobe gegangen, hat sich wieder einen Mann gegeben lassen und angezogen, ist wieder rein. Und wie sie rein, sie hat einen Schlüssel bei sich und ist leise rein. Und wie sie ins Schlafzimmer tritt, sieht sie die Mutter vor ihrem Bett knien und beten und weinen. Sagt sie, Mutter, ich bin wieder da. Ist nie mehr auf den Maskenball. Hat einen gläubigen Mann bekommen und ist eine glückliche Frau geworden. Das ein Erlebnis von Hunderten und Jahrhunderten. Die Freude Christi, Freude ist nur in der Freudenbotschaft des Evangeliums. Das ist das einzige Buch, was die Freude bringt, die wahre Freude. Und die wahre Freude ist nicht im Irdischen und Vergänglichen. Nicht in den Freudenhäusern und bei den Freudenmädchen, da ist keine Freude. Da ist Elender Gestank und Jammer, Herzeleid. Die Freude ist in Jesu Christi Herzen. Und er will, was seine Freude, wenn ich in uns rede. und so wird man zu einem gewöhnlichen Mensch, aus dessen Herzen die Freude strömt, weil er sich von der Freude Christi hat füllen lassen. Das ist der zwölfte und letzte, die Freude. Denn die Liebe und die Freude hören nimmer auf. Und zwar deshalb, weil Gott nimmer aufhört. Gott hat kein Ende, weil er keinen Anfang hat. Und Freude und Liebe, Liebe, Freude, Friede, das sind die drei ersten Stücke der Früchte des Heiligen Geistes. Wunderbare Dinge. Wir beten. Oh Gott, Vater, möchten wir doch auch sagen können, alle meine Quellen sind in dir. Möchten wir wissen, was in deinem Herzen alles ist durch dein Wort. Und möchten wir unsere Herzen vor Unrat und Angst und Schuld und Not und Schmutz und Ekel und Elend und Verzweiflung, möchten wir sie hier ganz öffnen, auch das Letzte herausgeben, das Verborgenste dir offenbaren und davon lösen oder lösen lassen, auch dass du selbst in uns wohnen kannst, Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns, der Friede und die Freude, die Wahrheit und die Schönheit, die Kraft, die Gnade und die Herrlichkeit in uns. Alles das, was in deinem Herzen ist, will auch in unserem Herzen zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben fließt und schon hier auf Erden, bewusst und unbewusst, etwas ausströmt auf eine untergehende, in Schmutz und Schande, in Grauen verdorbene Welt. Lass uns Menschen sein, voll von dir und leer von allen anderen. Und fülle uns mit all diesen Quellen, mach uns zu Quellenmenschen auf all diesen Gebieten zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen. Amen. Meine Freunde,